Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über Japan und warum das ein Paradies ist für Roboter. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Und ich bin Sarah Genner, Expertin für Digitalthemen und New Work.
Sarah, du fliegst ja schon bald für längere Zeit nach Japan. Auf was freust du dich ganz speziell?
Ich freue mich insgesamt aufs Land und auf eine neue Kultur, was zu entdecken gilt. Ich will schon seit Teenager mal auf das Japan und freue mich jetzt ganz besonders, dass das überhaupt möglich ist, das Land zu besichtigen. Es wird eine relativ ausführliche Bildungsreise und einer von meinen Schwerpunkten ist natürlich das Thema Technologie, Mensch und Japan, weil das natürlich dort eine ganz spezielle Rolle spielt. Aber auch du hast einen besonderen Zugang zu Robotik. Was ist eigentlich dein Zugang, Cornelia?
Als ich das MIS in Digital Business gemacht habe, habe ich dort unter anderem eine Arbeit geschrieben über Roboter und seither hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich glaube, Faszination ist wirklich so die Interaktion, also wie reagieren wir, wenn wir einen Roboter vor uns haben, und das haben wir bis vor kurzem noch nicht gehabt, das hat in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Also wie viel tun wir innen interpretieren, was macht es mit uns, wenn mit einem Roboter gewisse Sachen diskutieren oder uns von ihm helfen. Das hat auch dazu geführt, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe, obwohl ich jetzt nicht viel mit Roboter Beratung mache, sondern vielleicht eher dozieren im Bereich von der Technoethik und digitaler Ethik. Aber von dem her, ich freue mich riesig, dass du auf Japan gehst und bin schon sehr gespannt, mit welchen Eindrücken als du hier zurückkommst. Dann kommen wir zum Thema, ob Japan echt das Land ist, wo die Roboter speziell gern leben, weil Japan hat ja eine spezielle Kultur, gell Sarah?
Ja, man fragt sich immer wieder, ja, warum sind eigentlich in Japan Roboter und Maschinen so beliebt? Also es gibt dort wirklich so eine, fast schon eine kulturelle Vernarrtheit eigentlich auch in die Maschinen und die humanoiden Roboter oder auch die Tierroboter. Und wenn man so Debatten in Europa verfolgt oder rund um Automatisierung, künstliche Intelligenz, Robotik, ist es immer so ein bisschen angstbeladen. Man hat dann immer das Gefühl, es geht darum, eben, dass die Maschinen und Roboter Menschen die Arbeit wegnehmen oder dass das vielleicht dann alles sehr unmenschlich und unpersönlich sei, wenn immer mehr Maschinen in unsere Lebens- und Arbeitswelten reinkommen. Und in Japan ist einfach interessanterweise die Diskussion komplett anders. Also dort findet man auch so in der Geschichte schon irgendwie so Vorläufer von Robotern bereits im 17., 18. Jahrhundert. In Europa gibt es ja auch so ein bisschen die Musikmaschinen, die dort dann schon rum sind, die ein bisschen robotisch funktionieren. Aber die Faszination ist einfach kulturell so tief und eine Erklärung, die man immer wieder hört, ist auch so ein bisschen der Shintoismus, oder? Der religiöse Zugang, wo eigentlich so wirklich das Göttliche auch in den Gegenständen drin sieht. Also, das heisst, dass man eigentlich aus den kulturellen Brüllen in Japan sozusagen Maschinen und Roboter so anschaut, als hätten die so eine Art Seele. Also, wären auch eigentlich Maschinen wie beseelt und durch das sind sie dann gar nicht in so einem krassen Gegensatz zu Menschen, sondern sind auf eine Art auch so ein Teil von unserer menschlichen oder sogar spirituellen Welt.
Ja, spannend sind ja zum Beispiel auch in der Kultur die Anime, also so die Zeichentrickfilm und es ist mir lange gar nicht bewusst gewesen, dass zum Beispiel unser Heidi, also der Heidi-Zeichentrickfilm, dass der zum Beispiel eigentlich sehr stark auch an die Anime erinnert und habe da gelesen, dass dort auch eine japanische Firma daran beteiligt war. Das ist mir früher wirklich nicht so aufgefallen. Und natürlich eben auch die Manga-Kultur, also die Heftchen, die Bücher, die sie haben, auch mit Science-Fiction-artigen Geschichten, mit Robotern, die zum Teil die Hauptrolle spielen, die bei Jungen wie auch bei Erwachsenen sehr beliebt sind und die zum Teil auch speziell nur sich an Erwachsene wenden, weil sie zum Teil auch sehr brutal sein können oder auch mit sexuellen Handlungen in Verbindung gebracht werden. Das ist vielleicht etwas, was für uns eher ein bisschen kindlich wirkt, wo aber dort vor Ort eine starke Tradition hat und sich ja Leute zum Teil auch verkleiden in diesen Figuren.
Ja, was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass eigentlich, wo so ein bisschen ein Boom war, oder irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg, haben in Europa die meisten Länder eigentlich auf Immigration gesetzt, oder, wo sie Arbeitskräfte gebraucht haben. Und in Japan hat man eben nicht auf Immigration gesetzt, sondern man hat auf Maschinen gesetzt. Also auch in der Industrie hat man dort sehr viel mehr schon versucht zu automatisieren, zu mechanisieren, Robotik einzusetzen und eigentlich dort nicht eben auf Menschen, weil auch vielleicht Kultur so komplex ist, also es ist ein Inselstaat, das heisst, er ist sowieso viel weniger verhängt auch mit anderen Ländern und Kulturen. Wenn man dort nicht wirklich, wirklich aus Japan ist und in jeglicher Hinsicht die Wurzeln hat und all die kulturellen Code versteht, dann ist es sehr schwierig, sich zu integrieren. Das heisst, je nachdem ist es dann auch einfacher, statt mit Menschen zu schlagen aus anderen Kulturkreisen, die dann zum Beispiel in Fabriken oder so geschafft hätten, dass man halt auf Maschinen gesetzt hat. Also es war schon immer eher ein Heilsversprechen gewesen, zum Problem zu lösen. Und auch in der Überalterung, oder, wo wir ja gerade in Europa auch sehr skeptisch sind, wenn es darum geht, zum Beispiel Pflegeroboter zu haben, auch wenn sie vielleicht einfach im Demenzbereich ein bisschen animieren oder auch wenn sie helfen, zum Beispiel Menschen in Betten umdrehen. Da gibt es ja so die Assistenzroboter, dann haben wir auch gerade schon das Gefühl, ah, das ist eigentlich schwierig. Aber in Japan erhofft man sich auch dort sehr viel von diesen Geräten.
Ja, sicher spannend, was du gesagt hast, eben mit der Religion, die vielleicht keinen Einfluss hat, oder eben die demografische Veränderung, die natürlich auch einen motiviert, dann zusätzliche, ja, Möglichkeiten nutzen, wo wir da vielleicht ein bisschen weniger den Druck dazu haben. Spannend ist ja, dass sich aufgrund von dem wirklich auch eine starke Forschung in der Robotik ausprägt hat. Und einer, der natürlich auch in der Robotik immer wieder für Schlagzeilen sorgt, ist der Professor Hiroshi Ishiguro. Er ist ein bisschen spezieller, weil er macht Androiden. Und Android ist so ein die Spitze vom Eisberg der Roboter. Die sehen nämlich täuschend menschenähnlich aus. Das heisst, dort schaut man auch, dass die Haare, dass die Haut möglichst menschenähnlich nachgebaut ist. Und das ist etwas, was man eigentlich auf dem Markt nicht gross sieht. Und es hat auch mit einer Beobachtung von einem anderen Professor zu tun aus Japan. Und zwar das Uncanny Valley. Und das sagt, dass wir Beziehungen zu einem Gerät vielleicht oder zu einem Plüschtier relativ schnell aufbauen, wenn etwas sehr menschenähnlich ist. Aber wenn es eben ganz nah am Menschen ist, dann merke ich mir, da ist irgendetwas ein bisschen komisch. Der verhält sich komisch, der bewegt sich komisch. Und dann gibt es so eine Angst. Und in das Uncanny Valley, also in das Tal der Angst, dort hinein gehört eben genau die Androiden. Und der Hiroshi Ishiguro ist eigentlich der, der das zur Perfektion probiert zu treiben, obwohl es eben eigentlich noch nicht so einen richtigen Markt für das gibt. Bin dann gespannt, ob du so etwas vielleicht in Japan siehst oder nicht. Und er hat zum Beispiel ein Double von sich gemacht, also ein Android von sich selber. Und er hat auch schon in Interviews gesagt, es schneckelt dann ein bisschen an, dass er älter wird und sein Double ist immer noch frisch und knackig. Und wenn man ihn für einen Vortrag möchte, dann kann man also entscheiden, will man den echten Ishiguro oder möchte man echt das Duplikat?
Ja, das ist echt eine lustige Geschichte, oder? Der Roboter, der dann jünger wirkt und der Erschaffer, der dann fast schon eifersüchtig ist auf den Roboter, der nicht gleich altert wie er. Und das mit dem Uncanny Valley finde ich eher eine spannende Geschichte, oder? Das ist ja schon ein bisschen ein gruseliges Gefühl. Ich habe das auch gehabt bei dem Roboter, ich glaube, der heisst Sophia, wo da umgereicht worden ist, wo dann man zwar sieht dem Gestell an, dass es schon ein Roboter ist, aber auch so ein bisschen das Gesicht hat da so ein bisschen das gruselige Gefühl, wo eben das Uncanny Valley beschreibt, eigentlich einem ausgelöst oder je nachdem, wie sie dann auch redet, tut es einem ein bisschen die Nackenhaare aufstellen. Wir haben es von der Forschung gehabt, du hast jetzt von dem berühmten Hiroshi Ishiguro erzählt. Wir haben aber auch interessant unseren bekannten Roboterforscher aus der Schweiz, den Rolf Pfeiffer, der heute in Japan lebt, oder? Das ist ja auch noch so ein bisschen ein Hinweis, dass Leute, die aus anderen Ländern sich mit Robotik schon lange befassen, dann auch die Destination Japan wählen. Er ist auch dort Professor für Robotik und hat sehr lange so künstliche Intelligenz Labor geleitet, auch in Zürich. Der Rolf Pfeiffer und der Roboy ist ein Roboter, der nach seinen Designprinzipien gebaut worden ist. Und das, der Roboy ist jetzt genau so einer, der eigentlich eben nicht versucht, auszusehen wie ein Mensch und trotzdem zum Typus humanoide Roboter gehört. Also ein Roboter, der trotzdem versucht, so ein bisschen einen Mensch zu imitieren, mit einem Kopf, mit einem Körper. Das sind die humanoiden Roboter. Aber der Robo sieht eigentlich so ein bisschen herzig aus und ist ein Forschungsobjekt. Und dann gibt es aber noch verschiedene andere bekannte Roboter, Cornelia.
Ja, einer von den ersten war sicher der Asimo von Honda. Der sieht auch wirklich aus wie ein normaler Roboter, aber war einer der ersten, der wirklich auf zwei Beinen quasi rumlaufen konnte. Auch eine Attraktion. Er kann in der Zwischenzeit auch aus einer Wasserflasche ein Glas füllen und kann ihm das Glas reichen. Was jetzt einfach tönt, ist in der Robotik natürlich ein riesen Meilenstein, dass das überhaupt geht. Oder auch der Aibo von Sony, das war so ein kleiner Roboterhund gewesen. So 1998 bis 2006 ist der produziert worden. Also ich kenne auch jemanden, der so einen hatte und der ist dann einfach auf dem Boden rumgelaufen, hat ein bisschen Bewegungen gemacht, hat ein bisschen Geräusche gemacht und sofort merkt man, wir finden eben genau herzig, oder? Es entsteht so ein bisschen das Gefühl, obwohl man ihn überhaupt nicht mit einem echten Hund würde verwechseln. Und spannend, dass du gesagt hast, der Rolf Pfeiffer ist sehr ein renommierter und er ist ja auch ausgewandert auf Japan und er hat gesagt, wenn er ein Roboter wäre, er würde in Japan zur Welt kommen.
Das ist nachvollziehbar, obwohl interessanterweise habe ich das Gefühl, man hört in dem Bereich von der Robotik schon lange eigentlich viel häufiger, zum Beispiel von Boston Dynamics. Das ist irgendwie so ein bisschen die Firma, wo ich das Gefühl habe, ist inzwischen eigentlich eher führend im Bereich Robotik. Also dort hat sich etwas eigentlich auch in die USA verlagert und so ein bisschen das Land von den Robotern und von dem technologischen Vorsprung, wo Japan sehr lange angehaftet hat, ist, glaube ich, inzwischen so ein bisschen in die Jahre gekommen und darum bin ich dann auch sehr gespannt zu schauen, wie ist eigentlich das jetzt dort, werde ich Japan immer noch so als eigentlich einen Blick in die Zukunft von unserer technologischen Gegenwart wahrnehmen oder merkt man gleich, da laufen eben vielleicht in den USA oder auch in China inzwischen fast schon ein bisschen mehr im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik.
Gut möglich, dass halt Japan aufgrund von seinen Voraussetzungen mehr mit dem verbunden ist, mit der Technologie. Und eben, wie du auch gesagt hast, viel besseren Zugang dazu hat, viel stärker auch integriert ist in die Gesellschaft. Aber dass vielleicht einfach die Vorteile heutzutage, die Einsatzmöglichkeiten, die man sieht, dass die dazu geführt haben, dass halt auch in anderen Ländern an dem geforscht wird, dass man auch dort Roboter baut. Und spannend ist ja wirklich die Vielfalt von Robotern. Also wenn man zum Beispiel an Pepper denkt, wo es seit lang sehr häufig hier in Europa vorkommt, auch in der Schweiz, ist halt eher ein sozialer Roboter. Das heisst, er kann nicht sehr viel, ausser vielleicht mit einem ein bisschen Faxen machen und ein bisschen tanzen und ein bisschen blinken. Aber es tut einem einfach das Herz erwärmen. Dann gibt es aber eben, wie du gesagt hast, Boston Dynamics. Das ist dann eher sehr eindrücklich, was Bewegungen angeht. Also der kann sogar Salto machen, obwohl er auch wirklich sehr schwer ist. Oder eben dann Rettungsroboter, Industrieroboter, Transportroboter, Pflegeroboter. Also das Gebiet ist sehr breit, weil es halt immer sehr spezifische Tätigkeiten sind, die für einen Roboter doch relativ schwer zum Erledigen sind, weil es halt sehr viel braucht. Es braucht Sensoren, es braucht Aktoren, es braucht einen Körper, es braucht auch genügend Fähigkeiten, zum Beispiel etwas können zu greifen. Also das ist eigentlich hochkomplex und auf das haben vielleicht auch viel mehr Lust als früher, wie sie das Einsatzgebiet sehen.
Ja, das ist wichtig, dass man unbedingt unterscheidet, oder? Wo werden die Roboter eigentlich eingesetzt? Ich glaube, der allerhäufigste Bereich ist natürlich die Industrie. Also dort hat man zahllose Roboter und auch häufig können die halt dann nur eine Funktion ausüben oder können vielleicht eben genau etwas greifen und von da nach da transportieren oder irgendetwas herstellen. Jetzt natürlich in der Kritik stehen häufig halt auch so ein bisschen die sozialen Roboter, die sollten auch emotionale und empathische Fähigkeiten simulieren. Und dort ist natürlich die ethische Diskussion auch sehr stark ausprägt. Oder auch im Bereich der Sexroboter gibt es immer wieder Diskussionen, wie vertretbar ist das überhaupt, so Geräte zu haben. Und was ist auch vielleicht ein ethischer Umgang mit diesen Sexrobotern und so weiter? Da gibt es auch immer viele Diskussionen. Wir haben es aber vorher so ein bisschen von ikonischen Robotern gehabt, oder? Du hast den Asimo von Honda erwähnt. Das ist eine Roboter-Ikone aus Japan, die so ein bisschen um 2000 entstanden ist. Dann haben wir den Aibo von Sony. Der ist etwa 1999 gekommen. Und eigentlich mein Lieblingsroboter ist auch aus Japan. Das ist nämlich die sogenannte Roboter-Robbe, die im Demenzbereich seit den 90er Jahren erfolgreich eingesetzt wird. Und ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, vor etwa 6 Jahren so Paro heisst die Demenzrobe, in die Hand zu nehmen und in den Arm zu nehmen. Und ich bin also erstaunt und fast ein bisschen schockiert gewesen, wie das funktioniert hat. Das ist eigentlich wie ein Plüschtier, muss sich vorstellen, man hat das wie im Arm und man kann dann mit der eine Art so ein bisschen Faxen machen oder so ein bisschen streicheln und dann reagiert sie drauf oder tut mit den Augen zwinkern und das löst etwas in einem aus und im Demenzbereich hat man da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ich finde Robert Paro auch sehr spannend und sie ist eben auch eingebettet in ein fachliches Konzept. Das ist ja auch wichtig, also dass man ältere Leute nicht einfach abspeist mit einem Plüschtier, sondern es funktioniert dort gut, wo wirklich die Fachleute ausgebildet sind, wo die Angehörigen einverstanden sind und wo auch die demenzkranken Menschen ein gutes Gefühl haben mit dieser Robert Paro in Zeiten, wo Fachkräfte nicht vorhanden sind. Das ist in dem Sinne eine Ergänzung. Es funktioniert nicht bei allen, aber ich finde es auch sehr interessant, wenn es funktioniert. Ich habe natürlich sehr lange sehr viel Sympathie gehabt für den Pepper. Der sieht einfach so schnüsselig aus und dann, wenn er noch tanzt und so. Aber ehrlicherweise ist natürlich der Paro viel, viel nützlicher. Ich bin auch noch auf den Lovot gestossen. Das habe ich auch spannend gefunden. Und zwar ist das ein kleiner, süßer Roboter, der kann auch blinken. Der hat auch so ein angenehmes, weiches, eine Art wie ein Fähli. Und der hat vor allem auch in Japan Furore gemacht während Corona. Und das ist quasi wie ein Ersatz von einem Haustier. Und ist in dem Sinne auch ein spannendes Beispiel, weil neben dem Jö-Effekt ist das natürlich eigentlich eine wandelnde Überwachungskamera. Also der hat eine 360-Grad-Kamera, der hat über 50 Sensoren, damit er sich wirklich bewegen kann, damit er quietschen kann und alles. Und das ist vielleicht etwas, wo wir mit uns nicht gewöhnt sind oder wo man ja einfach auch muss wissen, dass dort natürlich sehr, sehr viele Daten erfasst werden, damit die sich so können bewegen, damit sie so können quietschen, wie wir uns das von ihnen vorstellen. Also auch die Robert Paro braucht natürlich Leute, die dann den Betrieb sicherstellen.
Ja, das mit dem Blinzeln ist mir vor allem geblieben. Als Quietschen kann ich mich nicht erinnern, aber ich finde es wichtig, dass du darauf hinweisest, es ist häufig viel, viel komplexer, als man denkt. Oder so einen Roboter herzustellen einerseits, zu betreiben mit immer wieder aktualisierter Software und halt all diesen Sensoren, die es braucht, eine sinnvolle Verarbeitung, all diesen Funktionen, die man sich wünschen würde. Es ist viel komplexer, als man denkt. Und auch gerade zum Beispiel im Reinigungsbereich haben ja auch viele Leute zu Hause einen sogenannten Staubsaugroboter. Oder das ist schon lange in Betrieb. Aber der kann eben auch irgendwie so ein ganz grob so eine Staubreinigung vorne, aber zum Beispiel in den Ecken kann er auch nicht gut saugen. Und das, was wirklich schwierig ist zum Putzen, nämlich die Oberflächen oder im Haushalt, dort ist dann so, dass wir eigentlich noch keine Reinigungsroboter haben, oder? Obwohl das natürlich sehr praktisch wäre. Und an diesem Beispiel denke ich auch, sieht man, es ist nicht trivial, so etwas überhaupt zu programmieren und auf die Beine zu stellen.
Von dem her ist dann eben vielleicht nicht unbedingt der Asimo, also nicht unbedingt ein Roboter auf zwei Beinen, der Zukunft ist. Also ich glaube, spannend sind vor allem auch ein bisschen die unspektakulären Roboter, also zum Beispiel Transport-Service-Roboter, die zum Beispiel auch in einem Altersheim natürlich helfen können, dass das Essen reingefahren wird oder dass dort dann auch ein Radio integriert ist oder dass es dort Getränke hat. Manchmal sind es ganz praktische Sachen, die wirklich auch die Fachkräfte unterstützt oder entlastet oder auch in der Gastronomie, dass schwere Speisen können transportiert werden. Es ist aber immer noch ein Mensch, der die Speisen natürlich auf den Transportroboter drauf tut und wo das nachher serviert. Vielleicht je nach Restaurant nehmen sie natürlich Gäste auch selber. Aber ich glaube auch, dass man vielleicht nicht unbedingt nur immer von den Robotern denken müssen, die wirklich wie ein Mensch daherkommt, sondern es sind manchmal wirklich tätig, die eine spezifische Funktion, und zwar eine wichtige Funktion, können ausüben. Jetzt sind wir vielleicht fast wieder ein bisschen bei den Industrierobotern, oder? Haben nicht unbedingt ein wahnsinniges Aussehen, aber sind keinem nützlich.
Ja, ich glaube auch, dass das Bild von diesen humanoiden Robotern oder menschenähnlichen Robotern ein bisschen zu fest dominiert, wenn es um die echte Nützlichkeit geht. Da bin ich ganz bei dir. Ich möchte noch ein Beispiel zeigen, wo jetzt gerade im Zusammenhang mit Japan häufig erwähnt wird, nämlich das sogenannte Roboterhotel. Das ist nämlich 2015 unter grossem Interesse von der Öffentlichkeit aufgegangen. Und es ist noch nicht so lange bekannt worden, dass dann das Hotel nämlich die Hälfte von diesen Robotern wieder entlassen hat. Also das heisst, so ganz so effizient, wie man sich erhofft hat, sind dann die doch nicht gewesen. Also in vielen Fällen ist eben dann doch vielleicht, ehrlich gesagt, eine schlecht zahlte Arbeitskraft effektiver und kann noch ein bisschen mehr um die Ecke herumdenken als ein Roboter, der vielleicht nicht für alle Eventualitäten programmiert worden ist.
Ich bin extrem gespannt, was du in Japan wirst erleben, wie viele Roboter dir im Hotel oder in der Gastronomie oder sonst wird dir begegnen. Und es ist doch ein Privileg, dass wir das dann in diesem Podcast quasi exklusiv unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen. Ich wünsche dir ganz, ganz tolle Zeit, Sarah. Flieg gut, geniess es und wir freuen uns riesig, wenn du wieder zurück bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die Reise und bin auch gespannt, ob das, was wir jetzt besprochen haben, überhaupt wirklich sichtbar und erlebbar wird sein in Japan oder ob das vielleicht auch ein bisschen eine westliche Projektion ist auf das Japan mit diesen Robotern. Und ich freue mich, dass du mich und ihr als Hörerinnen und Hörer mich auch da werden noch ein bisschen begleiten. Wir hören uns dann wieder.